Einsamkeit ist ein Gefühl, das wir alle kennen. Egal wie alt wir sind, wo wir leben oder was wir mitbringen. Genau darum geht's heute und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Judith Hildebrand, sie ist Dozentin für Kinder- und Jugendarbeit und Professor Stefan Holthaus. Er ist Trendforscher und Rektor der FTH Gießen. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Und jetzt sind Sie hier. Hallo ihr beiden. Richtig schön, dass ihr da seid.
Ja, ich freue mich auf die Sendung.
Ja, ich auch. Freue mich richtig.
Judith, Einsamkeit ist ja so ein Gefühl, das wir alle kennen. Ne? Gibt es Momente in deinem Leben, wo du manchmal immer noch einsam bist, obwohl du, sage ich mal, mitten im Leben stehst?
Tatsächlich gibt es die Situation immer wieder. Oft hat es damit zu tun, dass ich mich mit Dingen herumschleppe, vielleicht Sorgen, die man hat, die man mit niemandem teilen will. Und dann zieht man sich zurück und merkt irgendwann, jetzt bin ich sehr einsam. Besonders auch kenne ich das, wenn man in Konfliktsituationen steht. Das sind Phasen, wo man sich einsam fühlt. Und wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann sind es ganz stark die Umzüge, die wir als Familie erlebt haben, wo wir umgezogen sind, wo man eingetaucht ist in ein pralles, volles Leben, aber doch nicht die vertrauten Menschen hatte und irgendwo auch tiefe Momente der Einsamkeit, die sich auch länger gezogen haben. Es hat jedes Mal wirklich gedauert.
Und dann wieder zu einem neuen Ort komplett neu zu starten, neu anzukommen.
Ja. Mhm. Ja.
Stefan, gerade in Führungspositionen, in hohen Positionen hat man ja auch manchmal mit Einsamkeit zu kämpfen. Wie erlebst du das denn als Rektor?
Ja, es mag ein bisschen überraschend, weil man als Rektor natürlich mit unglaublich vielen Menschen zusammen ist und mit vielen Menschen zu tun hat. Aber ich kenne auch Phasen der Einsamkeit. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wenn man eine Führungsperson ist, wenn man so die letzte Instanz ist im Unternehmen, in der Gemeinde oder in einer christlichen Organisation wie die FTH. Weil man muss Entscheidungen treffen mitunter, die dann auch sehr einsam machen oder auch einsam sind. Zum Beispiel, wenn es Dinge gibt, wo man weiß, man enttäuscht Leute. Und das passiert manchmal. Und man fühlt sich dann unverstanden. Gerade auch, wenn Dinge schon lange durch andere versucht wurden zu klären. Aber es hat nicht funktioniert. Und dann bin ich quasi ja die letzte Instanz. Und dann weiß ich ganz genau, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich kann dem nicht aus dem Weg gehen. Aber ich werde Leute auch damit vielleicht manchmal sogar verletzen. Das fällt mir sehr, sehr schwer, wie jedem Leiter, aber kann auch manche Dinge dann nicht erklären. Mhm. Es gibt ja auch so etwas wie eine Schweigepflicht, die man hat, eine Fürsorgepflicht auch, als Leiter, als Pastor, als Seelsorger, als Arzt zum Beispiel auch. Das kenne ich auch. Und dann kommen Rückfragen, kritische Rückfragen und ich weiß genau, ich darf eigentlich nichts sagen. Und das ist für viele Leiter auch in unserem Land, in unseren Gemeinden eine große Herausforderung und das kenne ich sehr konkret aus meinem Alltag.
Ja, ich kenne auch Momente der Einsamkeit. Wir alle kennen das, ne? Aber man kann es irgendwie gar nicht so ganz greifen, was Einsamkeit eigentlich ist. Judith, wenn du es mal in so ein paar Sätzen zusammenfassen oder definieren müsstest, was ist Einsamkeit?
Einsamkeit ist, würde ich jetzt so einfach mal aus dem Bauch raus sagen, ein unangenehmes, schmerzhaftes Gefühl des Alleinseins, wo man sich gleichzeitig nach Gemeinschaft und Kontakt zu anderen sehnt. Also es gibt ja nicht irgendwie einen Maßstab, ab dann beginnt Einsamkeit und das ist ja bei jedem sehr individuell, also bei den Menschen unterschiedlich, aber ich merke bei mir auch phasenweise unterschiedlich. Manchmal wünsche ich mir mehr Nähe zu anderen, manchmal weniger. Und es ist aber immer so, dass es ein schmerzhaftes Gefühl ist, nicht diese Zeit, wo man auch gerne mal alleine ist. Und dann gibt es natürlich verschiedene Sorten, die emotionale Einsamkeit oder soziale Einsamkeit. Es gibt da ganz viele verschiedene Richtungen.
Ergänzung von dir, Stefan, wie würdest du es definieren?
Das finde ich genau richtig. Also die Forschung sagt zunächst, es ist total unterschiedlich, wie Einsamkeit empfunden wird. Es gibt Leute, die kannst du 3 Jahre auf eine einsame Insel stecken, wie Robinson Crusoe, und die fühlen sich pudelwohl. Und andere Leute, wenn die nach einer halben Stunde keine WhatsApp-Nachricht und Antwort bekommen, dann bricht bei denen die brutale Einsamkeit aus. Also sehr spezifisch unterschiedlich nach Persönlichkeit. Und deswegen gibt es auch keine klare Definition für das Phänomen. Aber eins ist klar, Einsamkeit nimmt zu in unserer Gesellschaft. Was man generell, glaube ich, unterscheiden muss, ist Alleinsein und Einsamkeit. Weil die meisten würden wahrscheinlich sagen, naja, das ist ja Alleinsein, Einsamkeit. Aber es gibt Leute, die sind allein und fühlen sich gar nicht einsam. Wir haben in Deutschland etwa 16 Millionen Menschen, die alleine leben. Also die einfach verwitwet sind, vielleicht auch eine Scheidung durchhaben, keinen Partner gefunden haben oder noch gar nicht liiert sind. 16 Millionen, es nimmt stark zu, besonders in Großstädten nimmt das stark zu, dass Menschen alleine wohnen, also diese Single-Haushalte. Man kommt nach Hause, keiner ist da. Also das kann natürlich einsam machen, muss aber nicht. Die Einsamkeit, die wir meinen oder die ich viel problematischer empfinde, ist die innere Einsamkeit.
Was ist das?
Und die befällt auch Menschen, die nicht alleine sind. Das ist das Gefühl, unverstanden zu sein. Das Gefühl, niemand zu haben, mit dem man die innersten Dinge teilen kann. Und dieses Gefühl nimmt brutal zu in unserer Gesellschaft heute.
Und gibt es so Lebensphasen, in denen Einsamkeit besonders rauskommt?
Gute Frage. Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, es sind oft alte Menschen, ältere Menschen, also gerade verwitwete Menschen.
Denkt man sofort dran, wenn man das Wort einsam hört, man sofort an ältere Menschen.
Im Altenheim gibt es viele einsame Menschen, die Kinder wohnen weit weg, kommen vielleicht mal Weihnachten zum Geburtstag, wenn überhaupt. Aber mittlerweile ist das anders. Also die neuesten Studien sagen, dass Einsamkeit alle Generationen umfasst. Die höchsten Steigerungen haben wir in der Jugendgeneration, nicht bei den alten Leuten. Corona hat die ganze Sache nochmal brutal verstärkt, natürlich durch die Isolation und die Ausgangssperren und so. Also es ist nicht mehr so eindeutig zuzuordnen, es ist eigentlich eine Volkskrankheit, ein Massenphänomen geworden.
Du hast gerade schon Jugendliche angesprochen. Judith, du bist Dozentin für Kinder- und Jugendarbeit und da die Expertin, was Jugendliche betrifft. Gerade Jugendliche fühlen sich ja auch immer mehr einsam. Und das, obwohl sie auf Social Media sind, obwohl sie rund um die Uhr diese Vernetzung haben. Woran liegt das?
Das ist tatsächlich ein Phänomen, was man dabei ist zu erforschen. Und das ist vielschichtig. Man hat den Fokus auf die junge Generation natürlich während der Pandemie gehabt. Und das war ganz offensichtlich, warum junge Leute sich einsam fühlen, weniger soziale Kontakte zu Hause. Und jetzt, ein paar Jahre nach der Pandemie, merkt man, die Zahlen gehen nicht so runter, wie sie eigentlich, wie man es erwarten würde. Und da macht man sich jetzt schon große Gedanken. Woran liegt das? Was ist das? Und Social Media ist natürlich ein Faktor, der ins Gewicht fällt. Wenn man davon ausgeht, dass Jugendliche bis zu 10 Stunden täglich online sind.
10 Stunden?
Das sind so die neuesten Schätzungen. Natürlich nicht nur bei Social Media, sondern alles Mögliche. Aber mit einem Smartphone verbunden, dann merkt man ja schon alleine an dieser Zahl, dass da weniger Zeit übrig bleibt zu echten Kontakten mit Freunden. Also die Zahl der ungeplanten informellen Verabredungen hat komplett abgenommen seit Social Media oder seit dem Smartphone. Ne? Man ist online unterwegs und ich denke, uns ist allen bewusst, dass die Qualität der Beziehungen, die wir online pflegen, niemals echte, reale Beziehungen das aufwiegen kann. Wenn ich mir vorstelle, dass ich Social Media in Gruppen unterwegs bin, ich kann mit einem Mausklick mich da rausziehen und muss nicht lernen, mich mit Menschen zu verbinden, die auch mal anders denken. Mhm. Und das ist ja eine ganz große oder wichtige Fähigkeit, die Kinder und Jugendliche lernen müssen, um also miteinander sich zu verbinden, zu connecten, Beziehungen aufzubauen. Und die Fähigkeit, sagt man, geht heute auch sehr stark verloren. Und das führt natürlich dann zu Einsamkeit. Ne? Man ist gar nicht mehr in der Lage, diese tiefen Beziehungen teilweise zu halten, wenn mal was schief läuft oder man sich nicht verstanden fühlt und dann rutscht man ab in so eine Spirale.
Ja, und es fehlt ja voll auch dieses Physische, ne? Also man hat ja überhaupt gar keinen Körperkontakt mehr, keine Berührung, keine Umarmung und das ist ja auch total wichtig für einen Menschen, auch das mal zu haben.
Ja.
Stefan, was siehst du denn in unserer Gesellschaft so für Ursachen von Einsamkeit darüber hinaus? Also was für gesellschaftliche Entwicklungen führen vielleicht auch zu Einsamkeit?
Ja, es ist eine Vielfalt von Gründen. Einen haben wir schon gehört, Mobilität. Dieses Umziehen, das wird ja heute auch gefordert, auch vom Arbeitgeber oft. Das reißt ja Menschen aus sozialen Bindungen heraus. Dann gibt es eben die Distanz zu alten Freunden, die sind nicht mehr um die Ecke. Man fängt bei Null an, wie ihr das erlebt habt bei euren vielen Umzügen. Das Zweite ist aber interessant ist, dass in der Gesamtgesellschaft wir so eine Art Bindungsschwäche haben. Mhm. Die Bindungsforschung zeigt, das hat schon oft in frühkindlichen Phasen so eine Entwicklung, dass man sich nicht mehr ganz ausliefern kann, sich nicht mehr binden kann an Menschen. Denn soziale Beziehungen leben ja davon, dass ich bereit bin, mich voll reinzugeben in eine Beziehung. Wir haben aber alle Angst vor Verletzungen und viele sind ja auch verletzt durch kaputte Familien, durch zerbrochene Freundschaften. Und dadurch tastet man sich so entlang an Freundschaften und diese kollektive Bindungsunfähigkeit, die auch in der Unverbindlichkeit bleibt in Beziehungen, tötet natürlich auch dass die echten Beziehungen und das führt dazu Einsamkeit.
Aber das war doch früher nicht anders, oder? Also Menschen haben sich früher ja nicht weniger verletzlich gefühlt, sich anderen Personen zu öffnen, oder sie hatten auch genauso Verletzungen aus ihren Familien oder so, die sie geprägt haben. Inwiefern ist es jetzt anders?
Viel mehr Familien sind heute zerbrochene Familien, viele Ehen sind zerbrochen. Das heißt, Kinder lernen dann eben auch nur einen Elternteil kennen. Das führt auch zu einer Bindungsschwäche, weil oft ist ja der Vater nicht da. Das heißt, da ist schon so die Angst, ich habe was verloren, ich bin abgelehnt worden, bin nicht mehr da. Das macht so das Gefühl, Bindungen sind fragil. Mhm. Und da gibt es so einen Schutzraum, der dann aufgebaut wird, auch in jungen Menschen schon, dass man nicht mehr bereit ist, sich mit Haut und Haaren mal reinzugeben in etwas.
Vielleicht als Ergänzung, also es ist nachweislich so, dass Jugendliche, die zum Beispiel auf dem Land wohnen, in ländlichen Strukturen sich weniger einsam fühlen als die, die in der Stadt wohnen.
Ach, das ist ja spannend.
Das heißt, die ländlichen Strukturen, wo man die Nachbarschaft hat, wo man beim Bäcker gegrüßt wird, wo die Kassiererin an der Kasse einen kennt, hilft nachweislich, sich weniger einsam zu fühlen. Und eine Studie in den USA, das fand ich auch sehr interessant, unter Jugendlichen, die haben herausgefunden, dass der Faktor Einsamkeit weniger mit Gleichaltrigen zu tun hat, sondern dass Jugendliche, die 5 erwachsene Vertrauenspersonen nennen konnten, also sich viel, viel weniger einsam fühlen. Und das ist auch was Wichtiges, ne? Dass wir im Blick haben müssen, Erwachsene sind auch wichtig jetzt, oder für die Jugendlichen ist es wichtig, auch erwachsene Bezugspersonen zu haben. Und ich kann mir vorstellen, dass in einer anonymer werdenden Online-Gesellschaft dieser Kontakt einfach auch verloren geht.
Gerade zu anderen Generationen.
Genau.
Ich darf vielleicht noch ergänzen, das Phänomen Einsamkeit ist wirklich ein Massenphänomen. Ja. Wir haben stark Land-Stadt-Gefälle. Wir sprechen in Deutschland von etwa 14 Millionen Menschen, die wirklich einsam sind, also nicht nur Phasen haben, sondern fast chronisch einsam sich empfinden. In ganz Europa reden wir von 40 Millionen Menschen, allein in den USA auch etwa von 30 Millionen Menschen. In Japan ist Einsamkeit sehr stark, etwa mindestens 20, 30 Millionen. Also das ist nicht nur ein singuläres kleines Phänomen, sondern das ist weltweit eigentlich auf dem Vormarsch. Mhm.
Und hier für die Gruppe der 16 bis 29-Jährigen sagen 46% unserer deutschen Jugendlichen, ich habe damit zu kämpfen.
Steigerung, ja.
Das ist schon beängstigend und auch.
Ja. Lass uns mal über die Folgen sprechen. Einsamkeit ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern sie wirkt sich auch gesundheitlich aus. Was macht denn Einsamkeit mit unserem Körper, unserer Seele und unserem Glauben? Judith, fang du mal an.
Ich bin jetzt auch keine Medizinerin, aber man weiß natürlich, dass es auf viele Dinge Einfluss hat. Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das kann sogar mit Diabetes, Schlafstörungen, auf alle möglichen Dinge sich auswirken. Natürlich auch auf psychische Erkrankungen, ne? Wenn man einsam ist, dann ist natürlich der Zusammenhang mit Depressionen auch ja, darf, dass man in ein Loch fällt, dass man keine Ansprache mehr hat und auch der Zusammenhang zu Suchterkrankungen.
Also darf man das nicht unterschätzen, gerade dieser gesundheitliche Aspekt, da gibt es sehr viele neue Studien drüber. Das kostet übrigens natürlich auch das Gesundheitswesen riesige Gelder. Mhm. Es geht ja so weit, dass gerade in Großbritannien, also in England, ist die Einsamkeitsrate sehr, sehr hoch, höher noch als in Deutschland. Schon 2017 ein sogenanntes Anti-Einsamkeitsministerium eingerichtet wurde. Die Regierung hat das erkannt und es ist eine Diagnose. Also man kann auch zum Arzt gehen, sich krankschreiben lassen. Und es gibt Therapien dazu, also Anti-Einsamkeitstherapien. In Deutschland beginnt das auch. Auch da gab es in der letzten Regierung schon eine Initiative, weil man gesagt haben, alles, was man prophylaktisch gegen Einsamkeit tut, führt dazu, dass das Gesundheitswesen dermaßen viel Geld spart durch diese großen Ausgaben an Therapien, dass das jetzt im Fokus steht.
Mhm. Auch in der Bibel gibt es ja Menschen, die einsam waren. Was können wir denn von diesen Menschen lernen, Stefan?
Ja, ich habe mal vor Jahren schon mal die Bibel durchgelesen, von vorne bis hinten eigentlich so im Überblick, nur unter dem Aspekt, was sagt die Bibel zum Thema Einsamkeit. Das hat mich sehr interessiert und war überrascht, wie viele Aspekte es da gibt. Der erste Mensch, der einsam war, das wissen viele, ist der erste Mensch gewesen. Das war Adam. Als Gott Adam schuf, da fällt Gott auf, er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Interessant ist übrigens, dass Gott das sagt, gar nicht Adam, der ja einsam war. Das zeigt ja schon, Gott hat selbst eine Sensibilität für Menschen, für die Gefühle des Menschen. Finde ich sehr tröstlich, dass Gott das merkt. Und dann schafft er ja Eva als Gegenüber. Weil, und das ist wichtig, finde ich, der Mensch ist von vornherein als ein Gemeinschaftswesen, als Beziehungswesen geschaffen von Gott. Mhm. Er braucht es Gegenüber. Also Einsamkeit ist eigentlich Leben gegen die Schöpfung, wie Gott das gewollt hat. Und deswegen ist das völlig unnatürlich, einsam zu sein. Und dann habe ich weitergelesen, schon auf der vierten Seite der Bibel kommt dann diese Geschichte von Kain und Abel, wo Kain seinen Bruder ermordet und dann muss er fliehen und dann ist er einsam, weil er schuldig geworden ist. Schuld kann sehr einsam machen. Ja. Gerade Schuld, die nicht vergeben ist oder Schuld, die verschwiegen wird. Dann ziehen sich Leute zurück in die Einsamkeit. Oder kurze Zeit später lesen wir von Noah mit der Arche Noah. Der war ja auch einsam, aber nicht, weil er schuldig war, sondern weil er gerecht war. Also nur umgekehrt, es gibt auch Leute, auch Christen, die sind einsam, um ihres Glaubens willen, weil sie unverstanden sind in der Klasse, am Arbeitsplatz, in der Familie. Der Ehepartner ist vielleicht nicht gläubig oder Kinder nicht und so weiter. Das führt auch zu einer sozialen Isolation. Paulus war einsam. Am Ende seines Lebens schreibt er beim Timotheusbrief, alle haben mich verlassen. Der große Apostel Paulus. Petrus war einsam, als er Jesus verleugnete und hinauslief und weinte bitterlich. Aber der einsamste Mensch, den ich in der Bibel gefunden habe, und das hat mich echt überrascht, obwohl ich ihn am besten kannte, war Jesus. Als er am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, da war er wirklich von Gott und den Menschen verlassen. Der schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Menschen waren sowieso nicht mehr da. Und in dem Moment, weil er unsere Schuld auf sich nahm, hatte Gott sich auch abgewendet. Also wenn einer von Gott und Menschen verlassen war, dann war es eigentlich Jesus, der aber durch seinen Tod die Grundlage legte, die Beziehung wiederherstellte zu Gott. Es ist so paradox. Er war einsam und hat doch die Einsamkeit im Tod überwunden. Und dann gibt es ganz viele Geschichten, wo die Einsamkeit auch in der Bibel geheilt wird und überwunden wird. Und das sind auch ganz tolle Geschichten.
Mhm. Stefan hat jetzt schon ganz viele Personen genannt. Gibt es denn so ein biblisches Beispiel, das dich besonders anspricht?
Also für mich war immer das Beispiel von Hagar ganz wichtig oder ganz besonders. Hagar war eine ägyptische Sklavin, war die Magd oder die Sklavin von Sarah, Frau von Abraham, der von Gott erwählt wurde. Aber Hagar war weit weg von Familie, in einem fremden Land. Und dann erlebt sie zweimal tiefste Momente der Einsamkeit, wo sie verstoßen war. Das erste Mal ist sie selber abgehauen, weil sie einfach so schlimm behandelt wurde. Und interessant ist, dass Gott diese Hagar in ihrer Einsamkeit in der Wüste sieht, als Ägypterin. Und das ist für Hagar auch ganz besonders, dass sie den Ort, wo Gott ihr begegnet ist, dann mit einem ganz tollen Namen nennt, Brunnen des lebendigen Gottes, der mich anschaut. Mhm. Also Gott hat Hagar gesehen in ihrer Einsamkeit und in der Fremde. Und das ist sowas Tröstliches. Und wir lesen auch an anderer Stelle in einem Psalm, Psalm 68, Gott ist ein Gott der Einsamen und er gibt den Einsamen ein Zuhause, steht da. Und das finde ich was ganz Tröstliches. Ja.
Ja. Wenn jetzt jemand von unseren Zuschauerinnen oder Zuschauern gerade sich einsam fühlt, was würdet ihr denn ihnen an konkreten Schritten empfehlen, um aus dieser Einsamkeit rauszukommen? Was kann man da machen?
Ich glaube, zunächst ist eine Riesengefahr, wenn man einsam ist, dass man es nicht zugibt. Also es gibt so eine schamorientierte Einsamkeit. Also wer sagt schon gerne, ich bin einsam? Deswegen möchte ich ganz herzlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ermutigen, das nicht für sich zu behalten. Es gibt viel Hilfe an dem Punkt. Die Evangelische Kirche in Hessen-Nassau hat jetzt gerade so eine Aktion laufen, die finde ich toll, die hat den Slogan, du bist nicht allein allein. Du bist nicht allein allein. Also es gibt viele andere, die mit dir unterwegs sind, aber dazu musst du dich auch ein Stück öffnen und deine Einsamkeit auch offenbaren. Und das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, der aber nicht leicht ist.
Also da ehrlich zu sein.
Ja. Ja. Und dann systematisch zu sagen, weil es die Leute ja erstmal überrascht und so. Aber öffne dich einfach, sag ein Ja dazu, das kann passieren und du wirst feststellen, wie viele darunter leiden. Du bist nicht allein. Allein. Also das ist der erste Schritt, den ich wichtig finde.
Ja, ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, die entweder geschieden sind oder verwitwet oder Singles. Und ich finde das immer so bewundernswert, wenn die sich selber wirklich analysieren und auch die Zeiten herausfinden, wo sie schon im Vorhinein vielleicht auch ahnen, da werde ich mich einsam fühlen. Das sind die Sonntagnachmittage, das ist vielleicht die Weihnachtszeit.
Feiertage insgesamt.
Feiertage. Ja. Und von daher ist, also der erste Schritt ist natürlich, ich gestehe es mir ein. Und der zweite ist, ich vertraue es auch Menschen an. Und der dritte ist dann diese Selbstfürsorge. Wie kann ich mit mir gut umgehen? Wie kann ich mir Dinge planen? Und ich mache auch immer wieder Mut, nicht nur geplant irgendwo aufzuschlagen, sondern ruhig auch mal den Schritt zu machen, ich klingel einfach mal bei meiner Freundin, ich komme mal ungeplant und gehe raus von zu Hause, wenn ich mich einsam fühle. Ja.
Was wünscht ihr euch denn von Gemeinden da, dass eben das Thema Einsamkeit weniger Raum bekommt oder weniger ein Thema ist? Was sollten Gemeinden tun?
Gemeinden sind eigentlich die besten Orte für einsame Menschen. Weil Gemeinde Jesu lebt ja von der Gemeinschaft, von dieser Beziehungsebene. Und deswegen ist es eine Riesenchance für unsere Kirchen heute. Einsame Menschen müssen aber gesehen werden. Und was ich mir wünsche von Christen ist, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und sehen, wer einsam ist, einen Blick entwickeln dafür. Auch in die Altenheime natürlich zu gehen, Leute zu besuchen und Räume zu schaffen in unseren Kirchen und Gemeinden, wo die Einsamen gerne kommen, sich geborgen fühlen, sich öffnen können, echte Gesprächspartner haben und echte Bindungen erleben. Und so von da ist es eine Riesenchance für unsere Kirchen, auch Menschen eine Heimat zu geben, wie du gesagt hast, ein Zuhause zu geben, wo sie wirklich mit ihrer Einsamkeit auch zur Ruhe kommen können.
Also ich wünsche mir ganz konkret, dass Menschen innerhalb von Gemeinde den Kontakt suchen zu Leuten, die sie noch nicht kennen und wirklich bewusst den Schritt machen und nicht nur vielleicht in den Beziehungen, die man viele Jahre schon hat, verhaftet bleiben. Das Gemeindehaus könnte ein Ort werden, wo man einfach auch hingehen kann, ein offenes Haus. Das wäre schön, vielleicht auch gerade für Kinder und Jugendliche. Ich habe einen Pastor neulich gehört, der durchs Gemeindehaus lief, ganz viele Kinder und Jugendliche, die schon den halben Tag dort waren, ihnen dann gesagt hat, wollt ihr nicht mal nach Hause gehen? Und die zu ihm gesagt haben, das ist doch unser Zuhause. Und das fand ich einfach so ein cooles Beispiel. Ja. Und wenn das nicht im Gemeindehaus möglich ist, dass Familien ihre Türen öffnen, dass Familien zu Orten werden, wo junge Leute einfach dazukommen können oder ja einfach sich öffnen für andere.
Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel?
Ja, mir fallen jetzt viele ein. Ich erzähle einfach mal von unserem Haus, wo wir gelebt haben in der Nähe von Heidelberg, wo der Schreiner uns eine Tür geliefert hat, die außen einfach eine Klinke hatte. Also sonst ist ja außen ein Knauf und dann ist die Tür verschlossen, aber das war irgendwie eine Tür, ja, eine Schweizer Tür, die außen eine Klinke hatte und wir haben entschieden, wir lassen die offen tagsüber. Und es war teilweise so, dass ich dann ja auch morgens runterkam und erstmal geschaut habe, was stehen hier für Schuhe, um zu ahnen, welche Jugendlichen hier wieder übernachtet haben. Und einfach dieses Prinzip der offenen Tür, das ist, glaube ich, was ganz Wertvolles, wenn das heute gelebt werden kann.
Mega stark, ja. Abschlussfrage an euch in einem Satz. Was macht euch Hoffnung?
Ja. Mir macht Hoffnung, dass die Einsamkeit überwunden werden kann durch Jesus Christus, weil der die Basis und das Fundament neu gelegt hat. Die Beziehung zu Gott war zerbrochen. Die Einsamkeit des Menschen war eben dadurch, dass Gott weg war aus seinem Leben, ausgebrochen. Aber er heilt sie auch wieder durch seinen Tod am Kreuz, durch die Auferstehung. Und das macht mir Hoffnung auch heute, dass diese Grundbeziehung, diese Grundbindung, die zerbrochen war, von Gott wieder geheilt worden ist. Und das ist für mich, glaube ich, die Basis, um die Einsamkeit auch in der Gesellschaft heute zu überwinden.
Es war ein langer Satz, aber ein guter. Judith, was macht dir Hoffnung?
Ich könnte jetzt auch viel sagen, wenn ich jetzt das auf einen Satz runterbreche. Mir macht Hoffnung, dass es gerade an anderen Stellen in der Welt, und ich wünsche mir das für Deutschland, Aufbrüche gibt in der jungen Generation, eine neue Hinwendung zu Jesus, zu Gott, kleine erweckliche Aufbrüche. Und ich glaube, das ist die Basis, wieder gemeinsam auch zueinander zu finden. Zeiten der Erweckung waren keine Zeiten, wo man einsam war, weil einfach der Wunsch da war, anderen zu dienen, für andere da zu sein. Und das ist was ganz Tolles.
Vielen Dank euch, dass ihr hier seid. Danke auch dir fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.